Hey, schön bist du da. Mein Name ist Michael Weber und in meinem Podcast reden wir über Persönlichkeitsentwicklung. Es ist natürlich ein riesiges Feld von Regeneration, Bewegung, Ernährung. Aber das ganz Entscheidende, was geht in unserem Kopf ab? Ich rede hier mit spannenden Gästen aus Sport, Business und Entertainment über die Themen. Schön bist du dabei und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass beim Gespräch.
Hallo zusammen, willkommen zurück bei meinem Podcast. Heute mit der Selma Cuyas. Selma ist sehr aktiv auf LinkedIn, macht dort Personal Branding für Fach- und Führungskräfte zu dem Corporate Influencer Programm für Schweizer Firmen. Ist Mami von 3 Kindern und DJ. Mega spannende Persönlichkeit. Selma, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung. Du hast keine Ahnung, wie ich mich gefreut habe auf diesen Podcast heute.
Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, von dieser Begeisterung sehen wir heute noch etwas. Ich fange jedes Gespräch genau gleich an mit der Runde Dankbarkeit, weil ich finde, dass das in der Persönlichkeitsentwicklung auch ein mega wichtiger Bestandteil ist. Ich danke dann auch jemandem, heute gerade an einer Gruppe von Leuten, nämlich all denen, die den Podcast bisher geschaut und gehört haben. Was ich an Mitteilungen bekommen von euch, ist einfach unglaublich. Ich bin sprachlos und danke vielmals an dieser Stelle. Selma, hast du jemandem oder etwas zu danken?
Ich danke den vielen, vielen Menschen, die wahrscheinlich heute nicht mehr leben, die dafür gesorgt haben, dass wir heute in unserer überprivilegierten Schweiz ein wunderbares Leben dürfen führen.
Voilà, schon mal eine rausgehauen zum Start. Und genau. So wahr, was du da sagst. Ich starte mit meinen Gästen auch gerne mit einer relativ grossen Frage, wo du die Möglichkeit gibt, auszahlen bis zum geht nicht mehr. Was hat dich zum Mensch gemacht, wo du heute bist? Meilensteine, Siege, Niederlagen, was auch immer ist, was dich in der Vergangenheit definiert hat, damit du heute so bist, wie du bist.
Hast du Zeit bis morgen?
Bis morgen nicht ganz, okay. Aber wir haben Zeit, bis es du ist, musst gehen.
Genau, es sind natürlich Episoden in einer Reihe von Büchern. Ich denke, das ist bei allen so im Leben. Wenn ich so müsste, auf einen gemeinsamen Nenner abbrechen, sind es bestimmt die dunkelsten Stunden in meinem Leben, die mich zu dem Menschen machen, wo ich heute bin. Und von denen hat es einige gegeben. Vielleicht habe ich dort ein paar extra Bände mehr in meiner Enzyklopädie. Aber ich denke, es ist lustig, ja, heute Morgen genau über das nachgedacht, weil ich lebe ja schließlich auf LinkedIn, einen Kommentar beantwortet habe und dabei der Gedanke hatte, Gottfried Stutz, ich wünschte, ich hätte es früher gewusst. Gewisse Sachen, wie man sich verhält im Geschäftsleben, was die eigene Karriere betrifft. Und dann musste ich sagen, nein, weil hätte ich es gewusst oder hätte ich in meinen jungen Jahren auf weise Menschen gehört, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Es ist so ein bisschen die Frage von, wenn ich die Uhr nochmal zurückdrehen würde, würde ich es anders machen? Oder würde ich es nochmal genau gleich machen, weil das mich ja zu dieser Person und zu dem Menschen macht, wo ich heute bin? Und darum tendiere ich dazu, zu sagen, nein, ich würde nicht nochmal die Uhr zurückdrehen, sondern das genau so machen, wie ich es gemacht habe. Aber jetzt in meinem konkreten Fall, und ich denke, viele können vielleicht dort auch relaten, dass die schwierigen Lebensfragen und die schwierigen Herausforderungen, die eigentlich am meisten prägen.
Was sind für dich die schwierigen Momente auch konkret gewesen, wo du dich mit diesen Fragen einfach noch stärker auseinandergesetzt hast?
Ganz sicher der Moment, wo ich mich selber verloren habe. Im Kontext von, wo ich meine Identität verloren habe. Ich habe dummerweise oder glücklicherweise, das ist jetzt eben die Frage der Interpretation, sehr früh geheiratet und sehr früh Kinder bekommen. Also ich war 22, als ich geheiratet habe, mit 23 das erste Kind. Und bin dort an einen Menschen geraten, wo ich heute ziemlich sicher kann sagen, sehr narzisstische Züge hatte. Und die, die sich mit Narzissten auskennen oder schon mal mit Narzissten zu tun haben, wissen, dass Narzissten eigentlich dir deine Identität wegnehmen. Nicht von heute auf morgen natürlich, es ist ein ganz langer Prozess, aber du bist dann so abhängig von dem Narzisst oder von der Narzisstin und merkst eigentlich nicht mehr, dass du dich selber hast aufgegeben. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung mit vielen, vielen dunklen Stunden, mit vielen Gefühlen und Erlebnissen, die echt niemand verdient hat. Und gleichwohl war das mein grösster Lehrplatz für heute, ein so ein starkes Wertesystem zu haben und eine so eine grosse Selbstreflexion über wer ich bin, was ich möchte, was ich nicht möchte. Das ist so ein wie, soll ich sagen, so eine harte Schule des Lebens gewesen. Das wäre so ein Moment, wenn du dich selber verlierst, der Prozess, bis du dich findest, das ist einfach, da musst du einfach hergehen, die unangenehmen Fragen beantworten. Und ich kann das kann niemand für dich übernehmen. Also ich war dann auch in einer Therapie, gewesen, etwa ein Jahr. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dort zu meinem Psychiater reingekommen und das Erste, was er mir gesagt hat, Frau Kujas, ihr müsst nicht scheiden. Und meine erste Reaktion war, nie im Leben. Sicher nicht. An dem liegt es nicht. Sicher nicht. Das ist das Letzte, was ich machen würde. Aber voilà, er hat recht gehabt. Aber bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, habe ich mir eben sehr unangenehme Fragen stellen.
Ich hoffe, dass wir auf die eine oder andere Frage heute noch vertieft eingehen können. Weil ich glaube, im besten Fall muss es leider Gottes gar nicht so weit kommen, dass du mal an einen Tiefpunkt kommst und dich trotzdem schon mit diesen Fragen auch auseinandersetzt. Wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, das ist ja so ein grosser Begriff, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich und wann bist du denn auch das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen?
Ich würde es nicht mal Persönlichkeitsentwicklung nennen, weil es tönt so wie, es gibt einen Aspekt Persönlichkeit. Für mich ist es quasi die Entwicklung der Seele, von deiner Essenz als Mensch, von deinem Dasein in diesem Leben hier. Und es ist einfach so, dass wir von Natur aus das Bedürfnis haben, uns zu entwickeln. Und wenn wir jetzt das Wort entwickeln anschauen, ist es ja etwas entwickeln. Also wir tun etwas auflösen oder ein Knusch, der Faden wieder schön herentun. Und ich muss sagen, dort ist vor allem auch Gen Z extrem privilegiert, dass sie Zugriff hat auf so viele Informationen. Und wenn ich mir überlege, in der Zeit, als ich mit dem Narzisst verheiratet war, hatte ich dort Blogs, Foren, Social Media, Botschaften, die mir helfen, zu erkennen, in welcher Situation ich bin. Und vielleicht auch Gleichgesinnte finden, die mich unterstützen und supporten können, diese Herausforderung anzunehmen. Dann bin ich sicher, wäre es ganz anders verlaufen. Also es heisst, Persönlichkeitsentwicklung brauchen wir, damit wir am Ende des Tages auch mehr Lebensqualität bekommen, weil wir eben uns entwickeln von Sachen, die uns vielleicht blockieren, von Zielen, die wir gerne erreichen möchten, von emotional schwierigen Situationen, die wir lösen
wollen. Du sagst es richtig, es ist schon das zweite Mal, dass wir in einem Gespräch bei einem Wort genauer hinschauen und eben dann das auseinandernehmen. Die Sachen entwickeln. Wie hat der Prozess bei dir ausgesehen? Ist das dann effektiv eben mit dem Psychiater gewesen, wo du die Arbeit gemacht hast? Oder hast du auch andere Bezugspersonen gehabt, Vorbilder, Mentoren, was auch immer, die dich dabei unterstützt haben, da einen Schritt können zu machen?
Also in, sagen wir, jungen Jahren, zwischen 20 und 30, das war so das Aufkommen vom Internet, da habe ich wie niemand gehabt, wo mir jetzt Inspiration hat können geben oder ein Role Model sein. Ich habe ja dadurch, dass ich alleinerziehende Mutter war von zwei kleinen Kindern, ganz ehrlich keine Energie und Zeit gehabt für Persönlichkeitsentwicklung. Das sind Sachen, das ist sehr langsam gekommen, sicher auch mit Aufkommen von YouTube als Kanal, wo man konsumiert. Dort, wann ich mich noch gut erinnere, habe ich glaube, ich war etwa 32, habe ich plötzlich so ein Video gesehen, über wie Geld überhaupt funktioniert und unsere Wirtschaft und dass es ein riesiger Scam ist und irgendwie die Nationalbank in Amerika einfach Geld drucken kann. Und das ist so wie, oh mein Gott. So, Zugang zu geheimem Wissen. Und dadurch hat jetzt mir persönlich das Internet sehr geholfen, auch Social Media, um überhaupt aufmerksam werden auf Personen, die sehr gute und wichtige Sachen sagen im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich dann entschlossen, was mir möglich war, die Kinder etwas älter finanziell auch, dass ich anfange, in mich selber investieren, in meine Persönlichkeitsentwicklung, indem ich Bücher lese, Seminare besuche, Podcasts höre. Also man muss auch bereit sein, das Zeit zu investieren und das auch aufnehmen.
Wenn du jemanden vor dir hast, der sagt, hey, das klingt jetzt mega interessant, wie du das formuliert hast, muss ja fast etwas in diese Richtung machen. Und Bücher finde ich dann immer einen mega guten Punkt zum Starten. Hast du dort irgendein Buch, wo du sagst, schau dir das mal an. Falls all das, was wir heute noch im Nachgang werden besprechen, schau dir das Buch mal an, wenn es um das Thema geht.
Es gibt so viel. Das ist auch schwierig, hier einen Winner rauszupicken. Ganz sicher «The Big Five for Life», das hat mich sehr geprägt, wo es einfach darum geht, wirklich herzuschauen, hey, was ist mir wichtig im Leben. Also quasi, gut, ich will jetzt nicht spoilern für die, die es noch nicht gelesen haben. Darum erzähle ich nicht zu viel über das Buch, aber ich kann es wirklich empfehlen. Und ein anderes Buch, das mich auch wahnsinnig geprägt hat, ist von Stephen R. Covey, «Die sieben Wege der Effektivität». Er steigt dort im Buch mit einer makabren Metapher ein. Und zwar geht es darum, dass man sich selber so die eigene Beerdigung vorstellen soll und ganz ins Detail hineingehen. Wer ist anwesend? Wer hält deine Grabrede? Was steht in dieser Grabrede? Was ist das Vermächtnis? Der Legacy, die du gerne möchtest hinterlassen. Und im ersten Moment, wenn du das liest, hast du brutal Widerstand, überhaupt gedanklich dort herzugehen, weil wir sehr gerne uns ablenken und das Gefühl haben, wir sind unsterblich. Aber wenn du dich dieser Frage stellst, das ist für mich so eine Kategorie unangenehme Frage, dann wird es richtig interessant. Dann gehst du in die Tiefe und die Gedankengänge haben direkten Einfluss auf deine Entscheidungen, die du am nächsten Tag triffst, auf den Beruf, den du machst, auf die Art und Weise, wie du mit deinen Freunden umgehst, was du deinen Kindern mitgeben willst. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen entweder den Zugang nicht haben, sich solche Fragen zu stellen, weil sie vielleicht nicht wissen, wovon ich an. Sie haben vielleicht gar keine Zeit, weil sie extrem viel arbeiten müssen und hier noch Verpflichtungen, da noch Verpflichtungen. Aber ich bin ein grosser Fan von Selbstreflexion und zwar nicht einmal im Jahr, sondern sehr viel öfter.
Selbstreflexion ist ein grosses Thema, das ich auch sehr, sehr spannend finde, wo ich in einem zweiten Schritt auch noch ein bisschen tiefer möchte gehen. Bevor wir jetzt bei diesen Themen noch ein bisschen anhängen, ist es für mich auch aus einer Sicht von einem Leistungssportler oder Ex-Leistungssportler, bevor wir über den Kopf und all die Prinzipien können reden, müssen wir zuerst mal noch ein bisschen über das Fundament reden, wo ich auch eben in das Thema hineingehe, sei das Regeneration, Ernährung, auch Bewegung. Wenn wir jetzt vielleicht gerade mal spezifisch ins Thema Ernährung hineingehen, was hast du dort über die letzten Jahre für dich entdeckt, wo du sagst, hey, das gibt mir mega viel, die und die Routine, Gewohnheit, die du hast im Bereich von der Ernährung, nimm uns dort ein bisschen mit.
Ja, vorhin gesagt, ich bereue in dem Sinne nichts, was ich gemacht habe oder wie ich war, weil es mich zu der Person macht, die ich heute bin. Außer beim Thema Ernährung. Ich habe mir viel Leid erspart, wenn ich dort vielleicht ein anderes Wissen hätte mit auf den Weg bekommen. Ich mache jetzt hier meinen Eltern kein Vorwurf, sie haben es nicht besser gewusst. Aber das Thema Ernährung wird uns so massiv beschäftigen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Weil die Art und Weise, wie wir uns heute ernähren, die Produkte, die wir kaufen, was wir in unseren Körper hineintun, ist wirklich nicht gut. Ich habe das selber erfahren, indem ich 2019 die Diagnose habe bekommen, Prädiabetes, also Vorstufe vor Diabetes, ohne dass ich irgendwie mein ganzes Leben Junkfood hat gegessen oder extrem zuckerreich. Das war nicht bei mir das Problem gewesen, sondern ich habe erstens eine genetische Veranlagung, dass ich kohlenhydratintolerant bin. Das habe ich mit einem Gentest herausgefunden. Und zweitens die Art und Weise, wie wir uns ernähren, einfach schlichtweg nicht unserem Stoffwechsel entspricht. Das kombiniert mit einem extrem stressigen Leben. Alleinerziehend, zwei kleine Kinder, nachher Job, nachher noch ein drittes Kind. Gekoppelt hat mich zu dieser schlechten gesundheitlichen Verfassung gebracht. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt. Man könnte sagen, einige Jahre gelitten, weil kein Arzt wirklich mir konnte sagen, was los ist. Vom Gefühl her war es wie ein Burnout gewesen. Aber kein bestätigtes Burnout, weil mir ist echt gut gegangen. Guter Job, daheim alles gut, Beziehung, glücklich alles. Aber trotzdem komplett energielos, aufgewacht in der Nacht, permanent Herzrasen. Mit dem Fazit, dass ich eben eine Insulinresistenz habe. Und dann habe ich mein Leben umkrempelt. Ich wollte verstehen, was passiert mit dem Essen, das wir zu uns nehmen, jetzt auf Level vom Stoffwechsel. Die Frequenz, wie oft wir essen und was macht mein Körper mit diesen verschiedenen Makronährstoffen. Wir haben Protein, wir haben Fett, wir haben Kohlenhydrate. Und jedes wird anders verstoffwechselt. Und dann habe ich gesehen, okay, ich kippe eigentlich den ganzen Tag Kohlenhydrate in meinen Körper. Und zwar extrem viel. Weil bei uns allen herrscht noch so der Mythos, Fett macht dick, zu viel Fett ist ungesund. Nein. Jede Zelle, jede Zellmembran besteht aus Fett. Wir brauchen Fett. Was viele auch nicht wissen, ist, dass Kohlenhydrat der einzige von diesen drei Makronährstoffen, die wir nicht brauchen, um zu überleben. Wir brauchen Fett, wir brauchen Protein. Carbs brauchen wir nicht wirklich. Auf jeden Fall habe ich meine Ernährung um 180 Grad umgestellt und habe aufgrund von meinen Recherchen und von meinem maximalen Wiedergewinn an Lebensqualität einen TikTok-Kanal gestartet. Mittlerweile sind es, glaube ich, etwa 77'000 Leute, die mir dort folgen. Und ich versuche dort, alles das, was ich mir in jahrelanger Recherche zusammensuchen musste, eigentlich weiterzugeben. Und es ist wahnsinnig, wie sie dort für wunderschöne Feedbacks und Geschichten von den Leuten bekommen, die sagen, Selma, merci, dank dir habe ich keine Panikattacken mehr. Weil wenn jemand Panikattacken hat, weiss, wie schlimm das die sind. Und wenn man aber dann herausfindet, dass man eigentlich ein Blutzuckerproblem hat und nicht ein psychisches Problem, dann ist das ein maximaler Gewinn für Lebensqualität. Das war jetzt eine längere Antwort.
Nein, finde ich super, weil das finde ich auch einen mega wichtigen Punkt. Oder? Erstens mal ernährungstechnisch herauszufinden, was einem am besten tut oder weniger gut tut. Wir sitzen ja auch nicht da und sagen jetzt, jeder muss sich jetzt so ernähren wie du und dann ist alles super und hast nie mehr, und hast nie mehr ein Problem. Aber eben auch ein bisschen, ja, den Fächer aufzutun, zum Anschauen, wenn es in so einer Situation mal ist, wo du morgens sagst, hey, irgendwie geht es mir nicht so super, dass du zuerst auch mal die Bereiche anschaust, ob dort auf einem guten Weg bist oder ob irgendwo etwas könnte begraben sein, wo du gar nicht gewusst hast, dass es so ist. Das finde ich einen mega, mega wichtigen Punkt. Mich würde es wundern, weil also kein Carbs essen ist für mich als Sportler schwierig, das ist auch klar. Aber wo ich mir auch Gedanken mache, ist über die Frequenz. Was hast denn du dort für dich jetzt, eben, wenn du es nochmal raushaben, du für dich herausgefunden, was am meisten Sinn macht, dann gehe ich davon aus, die Frequenz so tief wie möglich, dass Spikes nicht so oft durch den Tag durch hast, oder wie?
Genau, also ich muss hier aber nochmal betonen, das ist das, was für mich funktioniert. Zufälligerweise funktioniert es für relativ viele Leute auch. Sonst würde ich die Feedbacks nicht bekommen auf TikTok. Aber ja, die Frequenz spielt eine grosse Rolle, weil, wie du richtig sagst, jedes Mal, wenn wir etwas in unserem Mund tun, passiert in unserem Körper etwas. Das kann nur ein Catchgummi sein. Die Süße, also lustigerweise bei mir, ich habe lang, 2 Jahre lang einen Blutzuckersensor gedreht. Mein Blutzucker steigt sogar, wenn ich koche, vor dem Essen. Weil meine Augen sehen, da ist Essen.
Und ohne dass du etwas schon probiert hast. Oder?
Genau. Ja. Also mein Körper bekommt dann schon ein visuelles Feedback. Ah, jetzt kommt gegen das Essen, jetzt tun wir mal die Insulinproduktion auffahren, weil wird jetzt gebraucht. Also sprich, ob in einem Ketschgummi, der eine Süße hat, wird Insulin ausgeschüttet. Und es geht eigentlich darum, abgesehen davon, haben sie auf TikTok eben Insulintante, weil das Ganze ein Insulinproblem ist, nicht ein Problem, aber den Mechanismus sollten wir lernen verstehen. Es gibt viele kleine Lifehacks, die wir einbauen können, die unseren Blutzucker nicht so krass ansteigen lassen, damit das Insulin nicht so krass ausgeschüttet werden muss. Das erreichst du einerseits in der Frequenz, das heisst, wenn du deinem Körper Pausen gönnst, nicht am 8. es zum Morgen, nach dem 10. es zum 9. nachher am Mittag wieder und nachher noch Snickers zum schnell den Boost am Nachmittag, weil man in ein Loch geht nach dem Mittag und nachher noch mal ein bisschen snacken vor dem Znacht, dann zur Nacht und dann vor dem Abend, also Netflix schauen. Also wir sind einfach den ganzen Tag, jagen wir unseren Blutzucker rauf und schütten Insulin aus. Und wenn man dort vor Frequenz runtergeht, macht man sich selber schon grossen Gefallen. Aber was ich auch sehr interessant fand, die Grossmutterweisheiten, die wir mit auf den Weg bekommen haben, die stimmen. Zum Beispiel, dass man vor einer Mahlzeit, also vor der Hauptmahlzeit, der Salat isst. Wenn der noch Apfelessig hat, kann man den Blutzuckeranstieg um 50% senken. Also es sind so, oder Käse auf der Pasta, der hat eine Funktion, damit der Blutzucker nicht so schnell steigt. Der Anke, wenn man ein Gonfibrötchen oder ein Nutella-Brötchen isst, ist genau gleich. Fett verzögert den Blutzuckeranstieg. Also man kann mit kleinen Sachen, ohne dass man jetzt so wie bei mir das Leben muss umkrempeln, dafür sorgen, dass man seinem Körper etwas Gutes tut.
Mega spannend. Und eben auch das wieder eine Wissenschaft für sich, wo du die Tiefe aber kannst bis zum geht nicht mehr. Und dort finde ich eben auch, oder soll der Podcast auch ein bisschen Inspiration in diese Richtung sein, zum sagen, wenn das ein Bereich ist, wo du eben dich möchtest weiterbilden und Neues dazu lernen, dann eben, wie du gesagt hast, draussen gibt es x Ressourcen, die du kannst angehen kannst. Und ja, in dieser Hinsicht auch dann viel daraus mitnehmen. Wenn wir einen Schritt weitergehen, und das Essen auf der Seite lassen, wenn wir zum Thema Bewegung kommen. Durch all die Sachen, eben, wo du damit konfrontiert worden bist, was eben das körperliche Wohl auch anbelangt, was hast du auf dem Weg für dich entdeckt oder mitgenommen in den letzten Jahren?
Also ich darf es fast nicht sagen, ich bin bis vor 4 oder 5 Jahren der grösste Sportmuffel war, so eine Couch Potato. Ich habe die Leute nicht verstanden, die ins Gym gehen. Ich habe die Leute nicht verstanden, die wohnen in Zürich, Wipkinge, in der Limmatik, Jogger immer hin und her rennen den ganzen Tag.
Psychos, alles Psychos.
Hey, völlig so. Why? Warum machen die das? Aber heute betrachtet macht das mega Sinn, weil ich gehe davon aus, dass ich schon als Kind insulinresistent war. Ich war schon als Kind übergewichtig war. Dazu muss ich sagen, ich bin mit 4 auf Amerika. Also meine Eltern, mein Vater hat dort sein PhD gemacht. Und das war in den 80er Jahren, eine Zeit, wo der ganze Convenience Food und die Zucker, Cheerios, Twinkies mega sind aufgekommen. Also du bist dort in Einkaufsladen und hast einfach nur noch Sugar vor dir gehabt. Ich war 2 Jahre in San Diego, bin zurückgekommen, also her als normalgewichtiges Kind, zurückgekommen übergewichtig. Und das seitdem hatte ich Mühe gehabt, mit dem Gewicht und ich habe das Gefühl, dass ich dort auch insulinresistent geworden bin, was zur Folge hatte, dass meine Muskeln nie genug Energie bekommen haben, ATP, für zu arbeiten. Das hat wiederum zur Folge gehabt, dass ich im Turnen immer die Letzte war, die Schlechteste. Plus, wenn ich weiß nicht, ob ihr das auch noch hatte, 12 Minuten, die man durchsäckeln musste. Ich musste erbrechen, weil ich eine Unterzuckerung hatte. Aber das habe ich ja nicht gewusst. Mhm. Also habe ich eine sehr negative Assoziation mit Sport gehabt.
Schon fast traumatisch.
Absolut. Ich meine, sorry, ich bin jedes Mal, ich hoffe, man macht das heute nicht mehr in der Schule, wenn es darum gegangen ist, ein Team zu bilden und zwei haben dürfen wählen, ich war immer die Letzte gewesen, mir hat eh niemand im Team wollen. Für mich ist Sport no.
Ja.
Und das hat sich durchgezogen, bis eben vor etwa 5 Jahren, als ich herausgefunden habe, Prädiabetes, und habe dann mit der Ernährung angefangen und gemerkt, ich bin so ein bisschen an einem Deckel. Es sollte eigentlich noch besser gehen, wenn ich eben mich auch körperlich diesem Thema widme. Ich habe zuerst gedacht, ja, es gibt so Sprüche wegen 80% ist Ernährung, 20% ist Sport. Und dann habe ich mich so auf die 80 fixiert und gesagt, ja, komm mit der Ernährung, aber das reicht, wenn ich das mache. Und dann habe ich so wie müssen sagen, nein, es reicht eben nicht, weil ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, dass je mehr Muskeln du hast, desto insulinsensitiver wirst du. Und habe dann gewusst, okay, ich bin eine Frau mit den 40, Muskelabbau ist eh fix. Wenn ich jetzt nicht etwas mache, werde ich es sowieso verlieren. Das ist bei uns allen so, ich glaube ab einem gewissen Alter. Plus habe ich noch die Insulinresistenz. Und Nummer 1, was du machen kannst, ist Muskelaufbau. Und erst dann habe ich wirklich regelmässig trainieren.
Eben, dann führt eins zum anderen. Würdest du jetzt mit dem, was du weißt, der 80-20-Aufteilung, kommt das für dich etwa her? Oder hast du das Gefühl, das eine hat mehr Einfluss als das andere?
Ich denke schon, dass die Ernährung der grösste Hebel ist. You are what you eat. Punkt. Ist einfach so. Du kannst von mir aus vielleicht schon jeden Tag joggen oder ins Gym, aber wenn du dich gleich noch schlecht ernährst, hat das einen Einfluss. Also das Insulin wird ausgeschüttet. Und Insulin ist ein Hormon, wo, ich will nicht sagen ein schlechtes Hormon, aber es hat natürlich negative Effekte auf ganz viele Bereiche von deinem Körper. Darum kannst du nicht sagen 50-50 oder 60-40, sondern es ist wie ein Zusammenspiel von beidem. Wenn ich jetzt würde sagen, das wirkt mehr als das, könntest du dann denken, ah, okay, dann kann ich eben weniger Sport machen oder okay, dann schaue ich weniger auf das Essen. Weil ich ja 5-mal bin joggen, dann gibt es für mich auch 3 Cheat Days. Und es ist eine innere Haltung. Für mich die grösste Hilfe, wenn ich mich selber verändern will, und da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung, ist Information. Nicht, dass mir jemand etwas vorkätscht, du musst das, sondern ich muss eine intrinsische Motivation haben, so richtig mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das habe ich beim Sport nicht gemacht. Ich habe bei der Ernährung angefangen. Ich bin auch nicht ein Fan von heute auf morgen das ganze Leben umkrempeln, sondern kleine Schritte gehen. Und als ich das mit der Ernährung geschafft habe, neue Gewohnheiten etabliert, habe ich gesagt, okay, jetzt kann das nächste Thema kommen. Und so denke ich, ist so bei Persönlichkeitsentwicklung wichtig, dass man nicht 100 Sachen auf einmal verändern will, sondern dass man bei einer kleinen Sache startet.
Das finde ich mega, mega wichtiger Punkt, was auch vielfach im Sport natürlich das Thema wird, wenn etwas nicht so läuft, wie es sollte. Wenn du viele Sachen auf einmal veränderst, weißt du am Ende des Tages auch wieder nicht mehr, was hat jetzt effektiv einen Impact gehabt und welche Schräubchen haben wirklich etwas geholfen zu drehen. Und so ist es eben auch, sei es bei Ernährung oder sei es bei der Bewegung. Und dann war es bei dir einfach effektiv so gewesen, die Diagnose, die du bekommen hast, hat dich zwangsläufig ernährungstechnisch auf die Schiene dann gebracht, dass du dich damit hast müssen auseinandersetzen. Und im nächsten Schritt ist nachher die intrinsische Motivation gekommen, dass du halt einfach wirklich noch die Bewegung dazugenommen hast.
Also ich muss dazu sagen, als ich die Diagnose bekommen habe, hat es einfach nur geheissen, hier Medikament, Metformin, nehmen, 10% vom Gewicht abnehmen und dein Problem ist gelöst. Dann bin ich heim und habe mal Nebenwirkungen. Ich bin immer sehr skeptisch bei Medikamenten. Habe ich mal Nebenwirkungen gegoogelt von Metformin und gefunden, no, das nehme ich ganz sicher nicht. Und das Problem ist, wenn man Prädiabetes hat oder insulinresistent ist, ist Abnehmen unmöglich. Außer du gehst wirklich auf eine radikale Kalorienreduktion von 200-300 Kalorien pro Tag. Aber dann hast du auch keine Lebensqualität mehr. Der Grund ist, Insulin, wenn es hoch ist, und das ist so, wenn man Insulinresistenz hat, sendet dem Signal, Körper das Signal, Fett speichern. Also kannst du gar nicht abnehmen. Und ich bin dort quasi rausgeschickt worden beim Hormonzentrum, einfach mit dieser Aufgabe, Gewicht abnehmen und hier ist das Medikament. Ich habe es ignoriert, leider. Mit dem Fazit, dass ich dann 2020, also knapp ein Jahr später, wirklich wahrscheinlich diabetisch war. Also wo ich wahrscheinlich Insulin hätte gebraucht. Das hat sich so geäussert, dass ich, weiss noch, ich war dann in der Sommerferien in Kroatien und ich habe so, das muss man sich vorstellen, ich habe so wenig Kraft in meinem Körper, dass ich es nicht geschafft habe, vom Auto an den Strand zu laufen. Und dann bin ich im Auto geblieben. Alle anderen sind am Strand.
3 Stunden gewartet, bis die Family wieder zurückkommt.
So im Halbschlaf einfach keine Energie mehr. Wenn man, das kann man sich fast nicht vorstellen. Es ist wie wenn man narkotisiert wird. Und du weißt nicht, warum. Auf jeden Fall habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen das Vertrauen verloren in die Schulmedizin. Weil ich nicht wollte ein Symptom behandeln mit einem Medikament, sondern ich wollte die Ursache erkennen. Ich wollte wissen, was macht das, dass ich so kaputt
bin. Aber das in dem Fall dann nach der Diagnose im 19. hat das nicht so schnell gefruchtet, dass du dann noch weiterhin in die falsche Richtung gegangen bist eigentlich?
Genau, es hat einfach geheißen, du musst abnehmen. Und hier ist Metformin. Und ich so, ja, okay. Habe ich dann ein paar Monate probiert abzunehmen, ist nicht wirklich etwas gegangen. Vielleicht 1-2 Kilo. Und habe es dann ignoriert. Also, wie, ja, habe es probiert, hat nicht funktioniert. Ich habe es einfach zu wenig ernst genommen. Oder mir ist nicht vermittelt worden, was das, zu was das schlussendlich
wie führt. Ernst, dass es effektiv genau, jetzt um dich steht.
Ja. Ja. Und darum war das bei mir ein langer Prozess gewesen. Übrigens einer der Hauptgründe, warum ich diesen TikTok-Kanal habe, weil ich das den Leuten erzählen will, damit sie bei sich selber schauen können, hey, vielleicht betrifft es mich, vielleicht auch nicht, auch mit den verschiedenen Symptomen, weil es ist so diffus. Es fühlt sich wirklich an wie ein Burnout. Oder wie eine Angst-Panik-Erkrankung. Und das war so ein bisschen wie ein Prozess gewesen. Also ich musste wirklich ganz gesundheitlich am Boden sein, um zu checken, okay, jetzt muss ich einfach 180 Grad etwas ändern. Ich muss das verstehen. Und darum auch wieder die Information. Je mehr wir über etwas wissen, desto einfacher fällt es uns auch, unser Verhalten anzupassen oder uns zu verändern.
Finde ich einen guten Punkt. Information auf der einen Seite und dann auch einfach mal ein Ist-Zustand, einfach das mal aufnehmen, sei es mit dem Gewicht oder was es auch immer ist, dass du einfach mal weißt, wo du stehst. Und so kommst du nachher Schritt für Schritt, eben wie du sagst, mit kleinen Anpassungen in eine Bewegung rein, wo du dann hoffentlich auch Momentum kannst aufnehmen und so zu einem Punkt kommst, wo es dir dann effektiv besser geht. Wie geht es dir heute jetzt mit all diesen Sachen? All die Jahre später, es sind jetzt 3-4 Jahre seit dem Punkt, wo schätzt du dich heute ein?
Ich bin ein neuer Mensch mit einer neuen Identität. Also ich glaube eh, dass wir unsere Identitäten wechseln. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle 7 Jahre. wenn ich an mein 20-jähriges Ich zurückdenke, ist das eine komplett fremde Person für mich. Ich hatte Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, mit denen ich mich heute null identifizieren kann.
Was sind das für dich?
Ich war unglaublich faul. Unglaublich. Also wirklich, eben, kein Sport. Und dann habe ich wie darauf gewartet, dass andere etwas für mich machen. Das ist auch der Grund, zum Beispiel, warum ich im Endeffekt, wenn ich so ganz fest darüber nachdenke und dort hergehe, wo es unangenehm ist, das ist der Grund, warum ich dann damals auch meinen Mann geheiratet habe. Er kam aus einer Diplomatenfamilie. Ich habe dort wie soll ich sagen, die Vorzüge geschätzt, wo, keine Ahnung, wenn wir mit dem Flüger dort in sein Land sind geflogen, dass man da mit Limousine abgeholt wird und all die Dinners und das Zeug hat mich dann beeindruckt, muss ich zugeben. Und habe ich dem Vorzug gegeben, anstatt wirklich herzuschauen, passt die Beziehung wirklich, ist das der Umgang, den ich würde wollen haben und so. Also ja, dort sind wir bei einem sehr wichtigen Stichwort, auch im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortung. Ich habe null Eigenverantwortung übernommen. Und heute übernehme ich 120% Eigenverantwortung. Aber sogar so weit, dass ich nicht einfach nur eine Diagnose annehme von einem Arzt oder einer Ärztin, sondern dass ich noch schaue, was ist mein Anteil. Was kann ich noch machen? Wie kann ich noch recherchieren? Wie kann ich dazu beitragen, dass ich wieder gesund bin? Und nicht nur, natürlich haben sie die Expertise, aber dank eben Internet und Zugang zu Informationen kann ich auch noch recherchieren und schauen, ja, was könnte ich noch probieren, was gibt es noch für Optionen. Und gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung oder bei Mentorings, wenn man Unterstützung holt von Role Models, umsetzen muss man selber. Der Mentor, die Mentorin kann dir den Weg zeigen, kann dir unter Umständen Baupläne dazugeben, Tools, Werkzeuge, aber umsetzen musst du immer selber.
Stichwort Eigenverantwortung, was ich nachher sehr gerne aufnehmen, wenn wir so die Charaktereigenschaften reingehen, die du findest, die mega wichtig sind, dass man halt im Leben vorwärts kommt oder zumindest an die Orte, wo man sich vorstellt, dass man die Themen Ernährung, Bewegung und Regeneration noch abschließen. Beim Thema Regeneration, wo für mich auch wieder aus dem Sport heraus eine der höchsten Prioritäten überhaupt hat, gerade auch mit dem Schlaf zusammen. Was sind dort für Gewohnheiten, die du für dich herausgefunden hast, die funktionieren für dich? Gerade bei diesem riesen Programm, das du auch heutzutage wieder hast, wo du alles unter einem Hut musst behalten musst. Was sind dort so Sachen?
Regeneration ist ein Thema, das ich auch brutal vernachlässigt und unterschätzt habe. Ja, wie gesagt, ein sehr stressiges Leben hatte als alleinerziehende Mami, berufstätig, abgesehen davon oft am Auflegen in den Clubs, komischer Biorhythmus
etc. Ja, schwierig für einen Schlafrhythmus.
Und dank meinem Blutzuckersensor hatte ich ein visuelles Feedback, was Stress eigentlich macht mit dem Körper. Und zwar, mag ich mich noch erinnern, hatte ich ein Webinar vor 1500 Leuten. Ich war natürlich aufgeregt. Und nach dem Webinar habe ich meine Blutzuckerkurve angeschaut. Und die war so hoch, als hätte ich ein Snickers gegessen. Und dann habe ich so gefunden, oh mein Gott, das ist es also, wo alle sagen, Stress macht krank. Weil Stress schüttet massiv viel, also tut den Blutzucker erhöhen, schüttet Zucker aus der Leber aus. Und dann ist mir so richtig bewusst worden, dass Regeneration, also das Ausruhen, ganz, ganz guter Schlaf, Meditieren, Spazieren, dass das alles Sachen sind, wo man zwar immer sagt, ja, solltest du machen, ist gesund. Aber ich habe es erst dann begriffen, weil ich wirklich ein visuelles Bild hatte, was es effektiv mit mir macht. Und noch heute ist es so, wenn ich eine Stunde zu wenig Schlaf habe, spüre ich es am ganzen nächsten Tag. Zwar nicht unbedingt im Körper, dass ich mich mega müde fühle, aber hier oben bin ich nicht so sharp, nicht so präsent, nicht so fokussiert, gehe oft aus meinen Tasks, Aufgaben raus und muss wieder mit zurückfinden. Von dem her finde ich, ist es so wie ein Dreiklang, Ernährung, Bewegung, Regeneration. Und wenn du diese Sachen wirklich, wenn du achtsam bist mit dir selber und das machst, dann tust du dir wirklich etwas Gutes.
Ja, und ein guter Punkt dort ist ja eben, dass du musst ja nicht, du hast jetzt in all diesen Fällen hast du irgendeinen Auslöser gehabt, dass du eigentlich in die falsche Richtung gegangen bist, bevor du dann mal vor den Augen gehabt hast, oh, da habe ich eine Diagnose, da habe ich die Daten, was den Zuckerspiegel anbelangt. Und dann bist du in Aktion gekommen, dass man dort eigentlich schon vorher mal einen scheuen Schritt in einem von diesen drei Bereichen macht und mal ein bisschen rausgespürt, was es mit dem macht. Und das ist meine Überlegung, so Eigeninitiative ergreifen, die wir vorher kurz besprochen haben. Was sind für dich noch so Charaktereigenschaften, die du mega wichtig findest oder die dir im tagtäglichen Leben helfen, ja, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir auch wirklich wünschst oder erhoffst?
Ich beneide dich. Du bist noch so jung und hast schon so ein Bewusstsein für diese so wichtigen Sachen. Ich habe wirklich das Gefühl, bei mir, in meinem Leben, ich habe es immer so reingedrückt bekommen. Also auch wenn du die Charaktereigenschaften ansprichst. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen dem Wertesystem, dem Wertekompass und der Charaktereigenschaft oder der Persönlichkeit. Das eine ist für mich, hat sehr viel mit Handeln zu tun, mit Aktionen, wie eben zum Beispiel Selbstdisziplin. Das ist eine Charaktereigenschaft. Aber dann, wenn wir von den Werten reden, ist zum Beispiel integer sein oder aufrichtig sein. Stufe ich mehr in den Wertekompass rein. Und Charaktereigenschaften sind sicher eben die Eigenverantwortung übernehmen. Und der darunterliegende Wert wäre, dass du eben aufrichtig bist, integer und das Gute auch willst für deine Mitmenschen und für dich selber. Eine weitere Charaktereigenschaft, die mir persönlich gefällt hat als junge Frau, der ich heute sehr, sehr dankbar bin, ist die Fähigkeit, auf Feedback anzunehmen. Früher habe ich es persönlich genommen, hat es mich beleidigt. Ich weiß auch nicht, die Weisheit nicht gehabt, zu sagen, hey, die Person will mir helfen, die will mir etwas sagen. Ich habe mich immer angegriffen gefühlt, immer in dieser Teenager-Rebellion und nein, ich weiß es eh besser und so. Und das war ein Prozess, Rat annehmen können. Und ich bin extrem dankbar dafür. Ich könnte mir mein Leben heute nicht vorstellen, ohne ganz viele verschiedene Coaches oder Mentoren in meinen verschiedenen Lebensbereichen, sei es Ernährung, Ernährungsberatung oder eben im Sport mit Personal Training oder im Business oder im Keynote Speaking. Ich habe wirklich für jeden Bereich, wo ich mich möchte weiterentwickeln, habe ich Menschen, die mich unterstützen.
Ja, der Pausenpfiff ertönt, wie sich für einen Fußballer gehört. Ich teile meine Gespräche in der ersten und zweiten Halbzeit. Jetzt freue ich mich auf den Tee und dann viel Spass mit der zweiten Halbzeit. Danke vielmals, bist du dabei und schick doch das Gespräch an 2-3 Kolleginnen und Kollegen weiter, dass der Podcast weiterhin so schön wachsen kann. Danke für deine Unterstützung und bis bald.